Ja, auch ich möchte euch nochmal ganz herzlich begrüßen heute Morgen. Und es ist ein bisschen komisch, hier vorne zu stehen, ehrlich gesagt. Also es ist ja schon sehr ziemlich lange her. Ich glaube, über ein Jahr habe ich nichts mehr gemacht. Ja, und aus verschiedenen persönlichen Gründen hatte ich die Corona-Zeit genutzt, mich auch mal so ein bisschen zurückzuziehen und zu klären, wo ich meinen Platz hier in Sellenroth und in der Gemeinde sehe und ja, wo mich Gott hier gebrauchen will, einfach nochmal neu zu gucken. Und so ganz war diese Phase eigentlich noch nicht abgeschlossen, also dachte ich zumindest, aber ich hatte mich dann durchgerungen, wieder mal mit der Gottesdienstleitung anzufangen. Ja, und was dabei rausgekommen ist, sehen wir jetzt. Die letzten beiden Tage waren aufregend, das könnt ihr mir glauben. Aber ich hatte irgendwie den Eindruck, dass ich zusagen sollte. Mein Mann hat nur verständnislos den Kopf geschüttelt, weil ich also eigentlich immer mindestens 2 Wochen vorher anfange, Predigt zu machen, wenn ich predigen muss. Ja, und dann hatte ich noch probiert, eine alte Predigt zu nehmen. Das hatte mir Christoph dann noch geraten. Und mein Word spielte komplett verrückt. Ich kam auf keine Predigt. Also ich saß wirklich jedes Mal eine Viertelstunde davor. Und wenn es dann doch mal aufging, dann passt das alles irgendwie nicht. Und dann habe ich wirklich irgendwann kapituliert und habe gesagt, okay, gut, dann schreibe ich eine Predigt. Aber es war schon ziemlich aufregend. Und nur zur Info, seit Freitagmorgen läuft mein Word wieder einwandfrei. Also ist überhaupt nichts mehr. Ja, ihr Lieben, heute ist Totensonntag, der Tag, der für uns Christen Ewigkeitssonntag heißt, weil wir zu Jesus gehören und weil der den Tod besiegt hat. Es ist der Tag, an dem wir an unsere Verstorbenen denken, aber auch eben daran, dass Jesus uns die Tür zur Ewigkeit aufgemacht hat mit seinem Sterben. Und der Tod ist für uns nicht mehr das Ende unseres Lebens hier auf der Erde oder nicht mehr nur, sondern der Übergang in ein neues, in das ewige Leben mit Jesus in der Herrlichkeit. Und das ist etwas Wunderbares. Und im Grunde genommen könnte uns dieses Wissen, das ja eine Tatsache für uns ist, komplett die Angst vorm Sterben nehmen. Im Gegenteil, eigentlich könnten wir uns von ganzem Herzen darauf freuen, was nach dem Ende unseres Lebens hier auf der Erde kommt. Denn auch wenn wir noch nicht wirklich wissen, wie genau das alles aussieht, die Herrlichkeit bei Gott, der neue Himmel und die neue Erde, es wird auf jeden Fall schöner sein als alles, was wir bisher auf dieser Erde und überhaupt erlebt haben. Leider kann ich zumindest von mir nicht sagen, dass ich komplett die Angst verloren habe vom Sterben. Da gibt es einfach noch so viel Unbekanntes. Aber das bezieht sich dann mehr auf die Zeit vorher und den Prozess des Sterbens selber. Da kämpfen bei mir ehrlich gesagt oft noch Angst und Vertrauen miteinander. Aber ich glaube, das darf auch sein. Und Jesus selber kannte diese Angst ja auch. Aber wenn ich unseren heutigen Predigttext anschaue, dann gewinnen die Hoffnung und die Freude auf dieses neue Leben mit Jesus in der Ewigkeit doch wieder die Oberhand. Und deshalb ist dieser Ewigkeitssonntag schon auch, aber nicht nur ein Tag, an dem wir an unsere Verstorbenen denken, sondern auch ein Tag für uns Lebende. Und der Text von heute, der beschreibt dieses neue Leben, das Gott uns schenken will. Er steht in Jesaja im 65. Kapitel. So spricht der Herr, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. An die alte Welt wird niemand mehr denken, was früher einmal war, wird für immer vergessen sein. Freut euch und jubelt ohne Ende über das, was ich tue. Jerusalem will ich zu einem Ort der Freude machen. Und die Menschen darin umgebe ich mit Glück. Auch ich werde jubeln über Jerusalem und über mein Volk glücklich sein. Keine Arbeit ist dann mehr vergeblich. Die Kinder, die sie zur Welt bringen, werden nicht mehr früh sterben. Denn sie sind das Volk, das ich, der Herr, segne. Zusammen mit ihren Kindern und Enkeln werden sie im Land leben. Ehe sie zu mir um Hilfe rufen, stehe ich ihnen bei. Noch während sie beten, habe ich sie schon erhört. Wolf und Lamm werden friedlich zusammen weiden. Der Löwe wird Heu fressen wie ein Rind und die Schlange wird sich von der Erde ernähren. Sie werden nichts Böses mehr tun und niemandem schaden, auf meinem ganzen heiligen Berg. Mein Wort gilt. Ihr Lieben, das klingt gut, oder? Ein Leben in Freude und Frieden, ohne Krankheiten, Kriege und all die Dinge, die uns das Leben schwer machen, wie zum Beispiel Corona. Und in inniger Verbundenheit mit Gott, der über seine Menschen jubelt und glücklich ist und der schon da ist und uns hilft, bevor wir ihn überhaupt um etwas gebeten haben. Ein totaler Kontrast zu dem, was wir heute erleben in unserer Welt, mit Verbrechen, Kriegen, Krankheiten und eben dem Tod von geliebten Menschen. Und vielleicht sitzt hier gerade jemand und denkt, ja, schöne Worte, aber mir in meiner Situation im Moment hilft das gerade wenig. Und auch die Israeliten, denen der Prophet Jesaja diese Worte von Gott weitergab, waren gerade in einer ziemlich verzweifelten Situation. Nach vielen schweren Jahren in babylonischer Gefangenschaft waren sie endlich in ihre Heimat zurückgekehrt. So sehr hatten sie sich danach gesehnt, endlich wieder nach Hause zu kommen, endlich frei zu sein. Aber was war das für ein Nachhausekommen? Jerusalem und das ganze Land waren verwüstet, der Tempel lag in Trümmern. Wie sollte aus diesem Trümmerhaufen wieder ein Land entstehen, in dem sie leben und glücklich sein konnten? Ob sie diese Worte Jesajas überhaupt erreicht haben? Ich weiß nicht, ich vermute, sie waren eher wütend auf Gott, der sie scheinbar so im Stich gelassen hat. Wie oft sie schon von ihm weggelaufen und völlig ihre eigenen Wege gegangen waren, wie viel Geduld Gott schon mit ihnen aufbringen musste, immer wieder. Das war ihnen wahrscheinlich gar nicht bewusst in dem Moment. Sie waren sauer und verzweifelt und haderten mit Gott. Und ich denke, dieses Gefühl, das ist ein Gefühl, das wir alle kennen. Wenn unser Leben gerade irgendwie völlig in die falsche Richtung läuft, unserer Meinung nach, und alles irgendwie aus dem Ruder läuft, ein Traum zerplatzt und alles anders kommt, als wir es uns vorgestellt haben. Vielleicht bremst uns eine Krankheit aus oder eine Beziehung geht kaputt. Oder, und das ist wohl eine der schlimmsten Erfahrungen, die wir machen können, wir verlieren eben einen geliebten Menschen, der immer zu unserem Leben gehört hat. Und manchmal haben wir ja gerade dann das Gefühl, dass Gott ganz weit weg ist. Dass er das gar nicht mitkriegt oder dass es ihn nicht kümmert. Und das ist wohl das Schlimmste. Wir wissen im Kopf, dass dem nicht so ist, aber anfühlen tut es sich oft so. Und ich glaube, die wenigsten von uns können in solchen Momenten reagieren wie Hiob, dem ja auch gerade sein komplettes Leben um die Ohren geflogen war, und sagen, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Ich zumindest habe damit dann oft Schwierigkeiten. Und ich weiß nicht, ob dieses Hoffnungsbild, das ja das komplette Gegenbild davon ist, dann wirklich ein Trost ist in solchen Momenten. Und doch malt Gott es uns vor Augen. Es ist keine Utopie, sondern es ist ein Versprechen, das Gott uns gibt. Das Versprechen, dass das, was wir gerade erleben, nicht das Ende der Fadenstange ist. Gott ist da, wie er auch beim Volk Israel war in dieser schlimmen, hoffnungslosen Situation. Und er verspricht uns, dass alles gut wird. Vielleicht noch nicht hier auf der Erde, aber danach. Und darauf dürfen wir uns freuen, denn es wird wunderschön werden, schöner als alles, was wir uns vorstellen können. Und deshalb ist es gut, wenn wir an diesem Ewigkeitssonntag nicht bei der Erinnerung an unsere lieben Verstorbenen stehen bleiben. Natürlich ist das wichtig und das sollen wir auch tun. Aber dass wir uns genau diese Hoffnungsbilder vor Augen malen. Und das nicht nur einmal im Jahr, sondern sie dürfen uns begleiten durch jeden Tag unseres Lebens. Und das ist dann einerseits natürlich ein großer Trost, wenn wir an unsere Verstorbenen denken, dass wir die Hoffnung haben dürfen, dass sie das jetzt schon sehen dürfen. Aber sie sind auch Versprechen und Ziel für uns und unser Leben hier auf der Erde. Und darüber dürfen wir uns freuen und glücklich sein. Denn wir alle, wir wissen zwar nicht, wie lange unser Leben hier noch dauert, das weiß ja niemand von uns. Heute Morgen sind wir jedenfalls alle hier und das ist sehr schön, mitten im Leben in dieser so unvollkommenen Welt. Und vielleicht sagt der eine oder andere ja auch manchmal im Stillen wie Paulus damals, am liebsten wäre ich ja schon bei Christus, das wäre das Allerbeste, aber ich habe noch eine Aufgabe zu erfüllen und deshalb mache ich noch weiter. Ich muss ehrlich sagen, ich lebe gerne und ich freue mich, dass ich noch hier sein darf. Aber ich glaube, es lohnt sich, diese Perspektive von Paulus zu eigen zu machen. Das Leben hier auf dieser Erde ist unvollkommen und wird uns immer wieder in schwierige Herausforderungen und Leid bringen. Und dann ist es schön, sich an Gottes Versprechen zu erinnern und sich auf das Leben in seiner Herrlichkeit zu freuen. Das dürfen wir und das sollen wir auch. Aber es ist auch wichtig, wieder im Hier und Jetzt zu landen und uns neu bewusst zu machen, dass Jesus uns ja offensichtlich hier noch haben und gebrauchen will. Und das ist ja unser aller Aufgabe, unsere Zeit hier auf der Erde zu nutzen, die Botschaft weiterzugeben und mit unserem Leben zu versuchen, ihm Ehre zu machen und ein Zeugnis zu sein. Ich habe in den vergangenen Monaten die Geschichte eines jungen Mannes im Internet mitverfolgt. Ich weiß heute gar nicht mehr, wie ich da überhaupt drauf gestoßen bin, denn das ist ja eigentlich nicht mehr so ganz meine Altersklasse. Er hieß Philipp und ist im Juni mit 23 Jahren an Krebs gestorben. Vielleicht hat der eine oder andere von ihm gehört. Ich denke, eine ganze Menge Leute, ja. Philipp und sein Zwillingsbruder Johannes haben einen YouTube-Kanal gegründet, auf dem sie viele tolle, zum Teil auch sehr verrückte Sachen machen. Also so fliegende Badewannen haben sie gebaut und sind damit geflogen. Und ein U-Boot und alles Mögliche. Und sie haben diese Sachen haben Videos gemacht davon und haben die ins Internet gestellt. Und ihr Ziel war dabei, dass die Leute, gerade die jungen Leute, nicht permanent vor dem PC oder dem Handy sitzen, sondern wirklich wieder rausgehen und zusammen was machen. Und tatsächlich haben diese Videos Millionen von Menschen auf der ganzen Welt geguckt. Und sie hatten so viel Erfolg damit, dass sie davon ganz gut leben konnten. Und dann bekam Philipp mit 16 Jahren zum ersten Mal Krebs. Nach einer schlimmen Chemotherapie kam er dann aber wieder auf die Beine, schöpfte neue Hoffnung und machte weiter. Nach 4 Jahren kam der Krebs zurück. Und dieses Mal lehnte er eine Chemo ab und nahm an einer Studie teil, die er dann aber auch abbrach und probierte allerlei alternative Dinge aus, die ihm aber nicht wirklich geholfen haben. Es ging ihm immer schlechter und es sah zeitweise tatsächlich so aus, als ob er es nicht schaffen würde. In dieser Zeit fand Philipp, der den Glauben bis dahin komplett abgelehnt hatte, zu Jesus und gab ihm sein Leben. Wenigstens das bisschen, was noch davon übrig war, wie er immer so schön sagte. Er war überzeugt davon, dass Gott ihn auch ohne Chemo und andere Behandlungen heilen könnte, wenn er das wollte. Und tatsächlich veränderte sich die Situation nach und nach. Es ging ihm irgendwann besser und wurde von Tag zu Tag besser und nach einiger Zeit war er scheinbar wieder völlig gesund und nahm sein Leben wieder auf, diesmal mit Jesus. Doch nach 2 Jahren kam wieder ein Tumor und dieses Mal gab es menschlich gesehen keine Hoffnung mehr, es war alles schon zu weit fortgeschritten. Und mit seinem Bruder, der inzwischen auch zum Glauben gekommen war, und einigen Freunden gründete er jetzt einen zweiten YouTube-Kanal, auf dem er sehr offen über seine Erkrankung redete, auch über andere schwierige Themen, aber vor allem über seinen tiefen Glauben und sein unerschütterliches Vertrauen zu Gott, der alles in der Hand hat und der sich auch um ihn und um sein Leben kümmerte. Diesen Glauben gab er jetzt mit aller Kraft und all seinen Möglichkeiten weiter und Gott gab ihm viele Möglichkeiten. Mit seinem Bruder zusammen und teilweise auch allein wurde er in alle möglichen Fernsehshows, Gottesdienste und sonstige Veranstaltungen eingeladen und überall redete er von seiner Hoffnung und von seinem Glauben und von dem, was er mit Gott erlebte. Und auch, dass er daran glaubte, dass Gott ihn heilen könnte, wenn er das wollte. Aber sie erzählten auch ganz ehrlich von schwachen Momenten mit Angst und Schmerzen, die es natürlich auch gab und wie Jesus ihnen dann weitergeholfen hat. Und irgendwann hat jemand Philipp mal gefragt, wie er das denn machen würde mit diesen ganzen Terminen. Wie konnte er bei dieser Prognose wissen, ob er einen Fernsehtermin zum Beispiel wahrnehmen könnte oder nicht? Und Philipp sagte, ich frage Gott, und der hat mir immer ganz deutlich gesagt, ob ich es annehmen soll oder nicht. Und es hat immer geklappt. Aber dann irgendwann war es eben genug und es ging ihm dann auch zusehends schlechter. Und Gott hat ihn nicht geheilt, zumindest nicht hier auf dieser Erde. Aber er hat wirklich Millionen Menschen bis zum Schluss seinen Glauben bezeugt und seine Hoffnung weitergegeben. Viele haben Jesus durch ihn kennengelernt oder wiedergefunden und eine neue Hoffnung für ihr Leben geschöpft. Und am 9. Juli ist er dann völlig im Frieden mit der Situation gestorben. Im wahrsten Sinne des Wortes heimgegangen nach Hause zu Jesus. Und seine Beerdigung, die konnte man auch im Internet verfolgen, war keine Trauer, sondern wirklich eine Hoffnungsfeier. Am meisten beeindruckt bei dieser ganzen Geschichte hat mich aber die Tatsache oder das zu sehen, wie Philipp in dieser ganzen Zeit seinen Alltag so komplett mit Jesus lebte, sich völlig auf ihn verließ und die Hoffnung auf ein ewiges Leben ihm fast komplett seine Angst vor dem Sterben genommen hatte. Er war nicht nur immer fröhlich drauf und die Situation war ja auch schwer. Aber wenn ihn die Verzweiflung überkam, dann ging er damit zu Jesus und der hat ihm, so wie er es sagte, wirklich immer wieder aufgeholfen. Und ich habe jetzt gerade vor ein paar Tagen nochmal ein Video gesehen, da war er in Stuttgart bei so einer ganz großen Jugendveranstaltung eingeladen, sollte da reden und morgens ging es ihm total schlecht, also die Nacht war ganz schwierig und er stand morgens auf und es ging ihm so schlecht, dass er wirklich da gesessen hat und hat gesagt, lieber Gott, ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll heute. Und Gott hat ihm Kraft gegeben. Ich habe die Veranstaltung dann gesehen. Er hat, wie sonst auch immer, mit Lächeln und aufgerichtet, konnte er das sagen, was er sagen sollte. Und ich fand das sehr eindrücklich. Gerade das sowas zu erleben, gerade bei so einem jungen Menschen. Nun gut, das Leben von Philipp war sehr speziell, kurz aber vollgepackt mit so vielem, was manch anderer in 70 Jahren nicht erlebt. Und so krasse Dinge, wie er sie mit Gott erlebt hat, erleben wir vielleicht auch niemals. Und ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, ob ich das überhaupt verkraften würde. Aber mit jedem von uns schreibt Gott seine ganz spezielle Geschichte in unserem Leben. Er hat uns geschaffen, er kennt uns in- und auswendig und er weiß genau, was wir brauchen, um sein Reden zu hören und zu kapieren und um die Aufgaben auszuführen, die er uns gibt. Ich habe zum Beispiel viele Jahre immer Angst gehabt, dass ich vielleicht am falschen Platz bin, einfach weil ich Gottes Reden nicht richtig höre oder nicht kapiere, was er von mir möchte. Und Gott hat mir im Laufe der Jahre mehr und mehr gezeigt, dass er genau so mit mir redet, wie ich es brauche. Und dass ich am Ende nicht immer, aber meistens genau wusste und auch genau zur richtigen Zeit wusste, was zu tun ist und was er von mir wollte. Und ich habe gelernt, mehr und mehr darauf zu vertrauen. Allerdings hat Gott mir gerade in der letzten Zeit nochmal so eine Art Crashkurs verordnet, um wirklich zu lernen, was es heißt, ihm völlig das Ruder zu überlassen und sich von ihm führen zu lassen. Und da bin ich ehrlich gesagt noch nicht am Ende mit. Ich lerne, ihm wirklich zu vertrauen, auch wenn ich gerade überhaupt keine Ahnung habe, wie genau es weitergehen soll. Aber ich lerne auch die ständige Gegenwart Jesu in den alltäglichsten Momenten meines Lebens viel mehr wahrzunehmen und es auch wirklich zu genießen. Da haben mich die Exerzitien, die jetzt im Rahmen von 5 Wochen mit stattfanden, ein ganzes Stück weitergebracht. Ich habe gelernt, auch einfach mal nur in Gottes Gegenwart zu sein und sich daran zu freuen, statt jedes Mal sofort anzufangen zu reden und ihm meine Anliegen um die Ohren zu knallen. Und ich muss gerade sehr lernen, auch Gottes Schweigen mal auszuhalten. Aber auch, sein manchmal sehr leises Reden wahr und ernst zu nehmen. Da fordern mich momentan einige ziemlich unsichere Situationen in unserem persönlichen Leben sehr heraus. Und es ist nicht so ganz einfach, denn Gottes Reden begegnet uns ja meistens nicht als Brief oder Donnerstimme von oben, sondern oft als Eindruck oder Gedanke. Und wir müssen wirklich lernen, ganz genau hinzuhören. Und manchmal müssen wir auch einfach auf Verdacht losgehen und vertrauen, dass Gott uns oft eben erst im Gehen bestätigt, dass der Gedanke von ihm kam oder dass er uns stoppt, wenn dem nicht so ist. So hatte ich während der Exerzitienzeit immer wieder den Eindruck, dass Jesus zu mir sagt, steh auf und geh und tu, was dir vor den Füßen liegt und lass mich machen. Und das versuche ich seitdem, ohne wirklich zu wissen, wo genau es hingeht, was manchmal wirklich nicht leicht auszuhalten ist, das muss ich ehrlicherweise sagen. Aber wie spannend und überraschend das auch sein kann, das habe ich gerade am Donnerstag wieder erlebt bei der Predigtanfrage. Jesus fordert uns heraus und er legt uns manchmal auch Aufgaben vor die Füße, wo wir erstmal entsetzt zurückweichen und lieber ablehnen wollen. Das ging auch Mose damals ja nicht anders. Und er lässt uns vielleicht auch mal einen Umweg laufen, weil wir uns doch falsch entscheiden. Friedhelm, du hast mich neulich an meine Teegutkassengeschichte erinnert. Die hatte ich schon wieder ziemlich verdrängt. Da bin ich mir inzwischen zum Beispiel nicht mehr so ganz sicher, ob das wirklich Gottes Idee für mich war oder ob mich nicht eher der Druck oder die Erwartungen meiner lieben Mitmenschen dazu gebracht haben, diese Stelle anzunehmen. Aber sei es drum, es war eine schwierige und zum Glück kurze Zeit. Und ob richtig oder falsch, Gott ist mitgegangen. Er hat sie sehr genutzt, um mich näher zu sich zu ziehen. Und ich glaube inzwischen, je mehr es unser wichtigstes Ziel wird, immer näher und inniger mit Jesus zu leben, schon hier auf dieser Erde. Und ganz egal, wie schwierig oder nebulös unsere momentane Lebenssituation ist, umso mehr werden wir ihn und sein Handeln in unserem Leben sehen. Und genau so erlebe ich es. Vor ein paar Tagen hörte ich ein Gespräch in der Sendung Mensch Gott beim ERF. Und da hat Gott einer jungen Frau, die in einer sehr schweren lebensbedrohlichen Situation war, geantwortet, lass du los und lass mich Gott sein in deinem Leben. Und das hat mich wirklich getroffen, muss ich sagen, weil dieser Satz einerseits zwar keine direkte Antwort ist auf ihre und auch auf unsere dringenden Fragen, die wir wahrscheinlich alle haben, aber andererseits sagt er eigentlich alles. Lass mich Gott sein in deinem Leben und ich werde dir zeigen, dass ich es bin, wenn du loslässt und mir vertraust. Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Und ich wünsche uns allen, dass wir uns wirklich freuen können auf die Herrlichkeit, auf die neue herrliche Welt, in der wir dann mit Jesus leben dürfen, wenn es soweit ist. Aber ich wünsche uns auch, dass Gottes Reich und seine Herrlichkeit auch jetzt schon in unserem Leben aufleuchten und sichtbar werden. Weil er da ist. Und weil er uns wirklich auch so nahe kommen möchte, dass seine Herrlichkeit wirklich durch uns leuchtet in unserem Leben. Und das ewige Leben hier auf der Erde im Grunde schon anfängt. Und ich wünsche uns, dass wir es mehr und mehr schaffen, ihn wirklich Gott sein zu lassen in unserem Leben. Und ich bin überzeugt davon, dass wir dann manches Mal ins Staunen geraten werden über sein Handeln. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.